Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier, jetzt.
Heute ist bei mir zu Gast Atze Schröder. Moin, moin.
Ja, moin, Lars. Hallo, grüß dich.
Du bist gebürtiger Essener, Comedian, mehrfacher Gewinner des Deutschen Comedypreises, Schauspieler, Macher der Podcast Zärtliche Cousinen und Betreutes Fühlen und auch noch seit kurzem Hamburger. Wie kam es dazu und seit wann lebst du in Hamburg?
Ach so, sporadisch immer schon. Hatte immer schon mal ein Zimmer beim Freund in Hamburg. Und mich hat es jetzt noch mehr hierher gezogen, weil ich glaube, ich kenne in keiner anderen Stadt so viele Menschen wie hier.
Wie gut kennst du die Stadt denn jetzt schon? Also hast du jetzt möglicherweise
wenn du jetzt so ein richtiger Native Hamburger bist, könntest du mich sicher aufs Kreuz legen mit irgendwelchen Fachfragen.
Ich bin Native Hannoveraner übrigens, stolzer Hannoveraner. Das muss ich immer auch wieder für die Hörer in Hannover sagen, weil ich doch immer den einen oder anderen Witz darüber mache.
Ja, man hat gar nicht den Eindruck, dass jemand gebürtig aus Hannover sein kann. Ne? Aber warum auch sonst? Ne?
Ja.
Aber wenn man sich verbessern kann, warum nicht? Oder?
Genau, ja. Also wir müssen das mal sagen, wir telefonieren heute. Normalerweise würden wir uns gegenüber sitzen und hätten vielleicht sogar auch ein Bier hier stehen. Durch die Corona-Krise hat sich einiges geändert. Wir telefonieren jetzt ganz fein. Was sind denn so die markantesten Sachen, die sich für dich innerhalb dieser Krisenwochen geändert haben?
Also erstmal beruflich ist es so, dass natürlich viele Auftritte erstmal abgesagt wurden. Das war jetzt in meinem Fall nicht so schlimm, weil die große Tournee war für dieses Jahr bis auf 4 Termine schon eigentlich rum. Und die habe ich jetzt auf Ende Oktober gelegt. Da bin ich ziemlich sicher, dass sie stattfinden. Aber einige Open Airs sind jetzt schon abgesagt oder verschoben worden. Dann habe ich viele Termine, wo ich mehr so repräsentiert hätte, gerade so im Charity-Bereich. Die sind eigentlich von allen abgesagt worden und da weiß man nicht, wohin sie geschoben werden. Das hat sich für mich beruflich geändert. Privat hat sich gar nicht so viel geändert, weil ich bin ganz gerne mal zu Hause und lese ein Buch oder bin bei Netflix unterwegs. Dann habe ich eben noch gedacht, als ich ein bisschen einkaufen war und vom Edeka zurückkam, man hält ja doch auch wirklich jetzt schon fast automatisch Abstand. Und man merkt auch, dass die Personen, die einem entgegenkommen, dann so, wenn es ein breiter Bürgersteig ist, so oft die andere Seite des Bürgersteigs wechseln. Das finde ich eigentlich ganz angenehm. Können wir so beibehalten.
Ja, du hast gerade die ausgefallenen Veranstaltungen angesprochen. Hattest du denn Karten für etwas, wo du dich jetzt sehr drauf gefreut hast und sehr traurig drüber bist, dass du selbst jetzt nicht hingehen kannst?
Also ich hatte, wo ich besonders mich drauf gefreut habe, war Rammstein in Hamburg. Und ich glaube, die ganz großen Dinger, die werden sehr lange nicht stattfinden. Ich glaube, es geht wahrscheinlich so mit 500er, 1000er Veranstaltung erstmal wieder los. Und es kann ja auch sehr angenehm sein, in dem Rahmen verschiedene Bands zu sehen und eben auch mal wieder ins Theater zu gehen. Aber ich glaube so, das Nächste, was kommen wird an großen Festivals, ist Rock am Ring. Das ist ja Pfingsten, wie du weißt, ist Pfingsten 40 Tage nach Ostern.
Ja.
Und da sehe ich schwarz, dass uns da der Heilige Geist erscheint, ja.
Da wird wohl nichts draus.
Nee.
Wir steigen mal ein in das Hamburg-Gespräch und das eröffnen wir ja immer mit einer Schnellfragerunde sozusagen zu deinen Hamburg-Lieblingen. Da reicht es völlig, wenn du eine Begrifflichkeit sagst, eventuell sprechen wir später nochmal drüber.
Alles klar.
Wir fangen an mit, welche ist deine Lieblingskneipe?
Ich hänge jetzt auch durch die Nähe natürlich, die wir schon über Jahre zueinander haben, oft bei Tim Melzer rum. Da gibt es wenigstens neben viel zu trinken auch gutes Essen. Und würde ich tatsächlich im Moment noch als meine Lieblingskneipe bezeichnen.
Tim wird sich bestimmt freuen, wenn du dieses köstliche Restaurant als Lieblingskneipe bezeichnest. Er hat nicht mal Frikadellen, glaube ich. Aber gut, das wird er dann später im Podcastgespräch mit mir klären wahrscheinlich.
Ich muss dazu sagen, ich bin nicht der große Kneipengänger gewesen. Also die Kneipe, die ist für mich schon vor Jahrzehnten gestorben.
Ja, aber das ist doch so, es gibt fast nichts Typischeres als das Ruhrgebiet.
Ja, aber ich weiß, hier um die Ecke, die will ich mir, ich war kurz davor, mir die Kneipe zu erarbeiten, wurde aber jetzt jäh unterbrochen. Das ist Schröders Eck. Kannst du dir vorstellen, dass ich schnell darauf aufmerksam wurde. Und die haben ja, auch sicher. Kai. Da kann ich also, wenn es dann wieder losgeht, auch Fußball gucken.
Sehr schön. Welcher ist dein Lieblingsort zum Entspannen?
Da bin ich gerne an der Elbe unterwegs, tatsächlich. Aber dann eher so abwärts, so, sagen wir mal so von der Strandbärle noch ein Stückchen weiter abwärts, da wo nie so viele rumlaufen.
Ja. Wer ist dein stadtbekannter Lieblingshamburger?
Ja, der ist ja leider gestorben, ne? Also mit Jan Fedder hatte ich immer ganz gut zu tun und wir standen uns auch nahe.
Ja. Noch ein Leben denn, mit dem du gut kannst?
Ja, berufsbedingt bin ich natürlich auch mit. Ja, du willst wahrscheinlich jetzt auch einen bekannten Namen hören, ne?
Du kannst uns Unbekannte nennen, dann machen wir sie dadurch bekannt.
Jörn Martens, der Tonmeister Jörn Martens, mit dem bin ich ganz gerne mal unterwegs. Dann ist Markus Heidemanns schon seit langer Zeit einer meiner besten Freunde in Hamburg. Das ist der Fernsehproduzent, der zum Beispiel auch Lanz macht.
Ja.
Und der ist gebürtiger Dortmunder, von daher weiß ich gar nicht, ob der als Hamburger mitzählt. Aber der ist schon seit über 20 Jahren in Hamburg.
Ja, der ist so ähnlich Hamburger wie ich quasi.
Zählt das schon?
Ja, nee, dann ist man ja, man ist auf, ich glaube, auf die nächsten drei Generationen werden wir ja alle nicht als richtige Hamburger wahrgenommen. Also auch du wirst keine Chance haben.
Ja, und wenn du so einen richtig Eingeborenen meinst, dann ist es wohl Steffen Hensler.
Siehst du wohl. Das ist immer wichtig, dass man Gastronomen im Bekanntenkreis hat. Ne?
Da gibt es
immer Essen, oder?
Ja, absolut, absolut.
Welches ist denn dein Lieblingsgeschäft?
Das, im Moment ist es Edeka, aus uns allen bekannten Gründen. Aber Weinhandlung Gröhl ist, glaube ich, der alte Gröhl ist, glaube ich, jetzt so langsam der langsam zu meinem Gott wird.
Das ist übrigens die Weinhandlung für die Hörerinnen und Hörer, die auch im, ich glaube, vorletzten Jahr bereits einen Besuch von Dave Grohl bekommen hat, dem Sänger der Foo Fighters, der auf dem Weg vom Flughafen zum Hotel diese Weinhandlung gesehen hat und beim Konzert dann gesagt hat, Leute, kauft euren Wein bei Weinhandlung Gröhl. Und dann selbst dort am nächsten Tag hingegangen ist und noch fleißig Selfies und Autogramme gegeben hat. Ganz großartiger Typ. Ja,
vor allen Dingen hat er für die paar hundert Fans, die da waren und von Gröhl verköstigt wurden, hat er die Rechnung bezahlt.
Ja.
Und das war auch ein Grund für mich, da hinzugehen. Und dann stand ich da im Laden vor einiger Zeit, vor ein paar Monaten, und habe gefragt, ist das der geheiligte Boden? Und alle Verkäufer sagten, jo. Ich sage, hat Gott hier gestanden? Ja, da hat er gestanden. Und wer wäre ich, woanders zu kaufen, als da, wo Dave Grohl einkauft?
Sehr schön. Welcher ist dein Lieblingsimbiss?
Zählt Erikas Eck auch?
Total, na klar. Da haben wir uns noch nie gesehen. Wann gehst du denn? Gehst du zur Brötchenzeit eher hin, also vormittags, oder gehst du zur Schnitzelzeit nachts um zwei eher hin?
Ja, eher nachts um zwei. Da war ich auch mehrfach, du weißt ja, dass Jan Fedder schräg gegenüber seine Wohnung mehr oder weniger hatte.
Ja.
Wenn er dann in Hamburg war, und deswegen sind wir da auch zusammen öfter mal gewesen.
Superladen. Aber ich glaube, das gilt jetzt auch nicht als kommerzielle Werbung. Das ist eine Institution hier in Hamburg.
Eigentlich doch. Das ist doch fast so, als wenn du mich nach meiner Lieblingskirche fragst und ich mit Michel antworte.
Ja, du bist schon, also bist auf einem guten Weg hier, richtig Szenekenner zu werden.
aber ich muss zugeben, ich muss mir das alles nach und nach erarbeiten.
Ja.
Ich wollte gerade anfangen, da haben alle zugemacht.
Ja, was steht denn auf der Liste, was du noch so machen musst? Also ich habe beispielsweise, ich glaube, ich war 15 Jahre hier in Hamburg, da bin ich das erste Mal mit so einem roten Bus gefahren und ich war auch noch nie auf dem Michel. Also im Michel schon, aber auf dem Michel war ich noch nie. Fehlt dir auch so etwas, von dem du weißt, dass man das machen sollte?
Ja, ich habe da besonderen Zugang. Einer meiner besten Freunde, Mike Herm, der ist quasi im Michel mehr oder weniger aufgewachsen. Sein Vater war der Hausmeister vom Michel, oder ist es, glaube ich, sogar noch. Und da Mike Herm da als Kind schon durch alle möglichen Labyrinthe und Gemäuer geflitzt ist, kennt er sich da sehr gut aus. Und da wollen wir jetzt, so bald wie es geht, mal so eine inoffizielle Führung machen und dann werde ich die ganzen Geheimnisse auch des Untergrundes kennenlernen.
Ich freue mich jetzt schon, dass Mike Herm, der tatsächlich einen Sicherheitsservice hier in Hamburg hat, jetzt ganz viele Anfragen bekommt für geheime Michelführung.
Der zählt übrigens wirklich zu meinen ganz engen Freunden.
Ist auch ein feiner Kerl.
Muss man so sagen.
So, was fehlt dir denn jetzt tatsächlich noch? Also Michel haben wir darüber gesprochen. Was könntest du dir noch, was in der Elbphilharmonie machen?
Ich müsste eigentlich jetzt, so um jetzt hier im Podcast die Leute zum Lachen zu bringen, müsste ich eigentlich so die ganzen Touristensachen aufzählen. Ne? Dungeon, Wunderwelt, wie heißt denn das? Miniatur-Wunderwelt, ja. Wo es tatsächlich auch eine kleine Atzebühne gibt. Dann König der Löwen. Weißt du, nur Scheiß-Touristenziele. Ne?
Ja.
Na, was ich mir wirklich vorgenommen habe, ist jetzt gerade im Sommerhalbjahr, ich werde mir das alles per Fahrrad erarbeiten. Und teilweise werde ich dann natürlich auf die Fachkenntnisse der Natives hier zurückgreifen müssen. Da fällt mir wieder ein anderer guter Hamburger ein, nämlich Jan Schiri. Der wird hier sicher auch einiges für mich tun können. Dann gibt es ja diesen Weg an der Alster lang. Also eben, ich meine jetzt nicht den Alstersee, das muss ich auch erstmal lernen. Ne? Eigentlich müsste man der Alster sagen. Ich bin um der Alster gelaufen, weil es ist ja die Alster, die Binnen- und die Außenalster, ist ja eigentlich der Alstersee. Und die Alster ist ja der Fluss. Und da kann man wunderbar entlang radeln, auch Richtung Hummelsdorf und so weiter. Volksdorf.
Hummelsbüttel meinst du?
Hummelsbüttel, Volksdorf, ja.
So, kommen wir mal zu einem Bereich, bei dem du sicherlich ein bisschen bessere Antworten noch geben kannst. Wie witzig ist Hamburg denn? Also wie siehst du die Comedy-Szene?
Naja, hier gibt es ja auch schon einige Clubs und Open Mics. Und das, sagen wir, aus der Historie heraus, aus der Musikhistorie heraus, Hamburg immer Tor zur Welt und die Hamburger Musikszene. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. So Hamburger Szene war ja mal im Bereich der Musik so ein feststehender Begriff. Eben nicht nur für Rock- und Jazzmusik, sondern auf den kleinen Bühnen, eben auch im Logo, hatten ja auch so Leute wie Otto Waalkes, aber auch Mike Krüger ihre ersten Auftritte.
Ich bin weder so alt wie Otto Waalkes noch so alt wie Mike Krüger, aber.
Nein, aber ja. ob du den Begriff Hamburger Szene noch kennst.
Ja.
So aus dem Bereich der Musik. Und da merkt man eben schon, und wenn du so eine Historie hast für so eine bestimmte Szene, eben auch für die Humorszene oder heutzutage Comedy-Szene, dann entsteht einfach auch immer mehr. Und dafür ist Hamburg eben ein verdammt gutes Pflaster. Das macht schon Spaß. Ich bin ja mit Thomas Hermanns und Michael Mittermeier auch im Quatsch Comedy Club beteiligt, oder beziehungsweise machen wir den ja zusammen. Da gibt es ja hier in Hamburg, war ja mehr oder weniger das Stammhaus im Imperialtheater. Heutzutage sind es ja um die Ecke von der, wie heißt denn das, Neue Flora, ne? Neue Flora?
Ja.
Und von daher, die deutsche Stand-up-Szene hat ihre Wurzeln in Hamburg. Und das wird man wahrscheinlich immer auch weiterhin spüren können, so in der Entstehung von Humor.
Wie empfindest du Hamburg denn als Publikum? Ich meine, du kannst jetzt fast nichts Besseres sagen oder anderes sagen, aber ist Hamburg begeisterungsfähiger als andere Städte? Und sag mal den Spitzenreiter und sag mal eher so die Stadt mit der roten Laterne, die da halt möglicherweise die ganze Zeit mit verschränkten Armen sitzen.
Naja, jetzt habe ich immer besonders Glück gehabt mit Hamburg. Ich bin hier in Hamburg im Schmidt-Theater angefangen, Comedy zu machen. Und dann da gab es von mir natürlich auch so eine, von Anfang an so eine gewachsene Verbindung zum Hamburger Publikum. Ich kann es insofern nicht richtig beurteilen, weil wenn ich hier auftrete, dann kommen natürlich Atze-Fans, ist ja klar. Das ist ja eine Vorauswahl und die wollen auch ihren Atze sehen und da ist die Stimmung auch sehr gut. Und in Hamburg ist sie wirklich auch besonders gut. Eigentlich jedes Mal in den letzten Jahren, wenn ich hier auf der Bühne stand, und die letzten Jahre war es ja fast immer in der Barclaycard oder O2 hieß immer Colorline, wobei ich ja auch erst lernen musste, dass es nicht Colorline hieß, sondern Colorline.
Wir lernen hier richtig was mit dir. Das wusste ich auch nicht.
Ja, das ist halt eine Reederei gewesen. Und die hat, glaube ich, eher einen skandinavischen Namen und da heißt es Colorline. Aber ist ja auch schon wieder Geschichte. Sie heißt ja Barclaycard Arena. Da war es wirklich jedes Mal so, dass ich aus vollem Herzen, und das hat man, glaube ich, auch gemerkt, ich sagen konnte, ey, einer der geilsten Termine auf der ganzen Tour. Das ist schon was Besonderes. Jedes Mal, wenn ich hier spiele, irgendwie passt mein Humor hier besonders gut hin. Klar, wenn ich in Essen spiele, ist die Stimmung auch saugut. Sogar in München, aus eben genannten Gründen, wenn du so eine Vorauswahl hast, dass die Leute eben ihren Künstler sehen, dann ist die Stimmung ja vor Ort auch gut. Wenn ich daran denke, wo es besonders beschissen war, dann würde ich, glaube ich, als erstes einige Orte in der Schweiz nennen.
Also wenn ich in Zürich spiele... Klar, dass die Schweiz nicht so begeisterungsfähig ist.
Ja. Ja, die haben ein anderes Tempo und ich glaube auch ein etwas anderes Humorverständnis. Was die Hamburger ja mit dem Ruhrgebietshumor verbindet, ist, auch die Hamburger haben es gern handfest, schnell und hart. So, und schnell und hart ist in der Schweiz nicht ganz so gefragt. Also in Zürich ist es noch völlig okay. Da brauche ich nur, muss ich nur ein bisschen Tempo rausnehmen und die können auch eine gewisse Härte vertragen. Aber die ganze Szene ist ja im Prinzip auch in Zürich. Aber ich habe in Bern gespielt, so langsam kannst du gar nicht reden. Ich habe da auf der Bühne gestanden, habe wirklich kalten Schweiß geschwitzt, weil ich gedacht habe, ey Leute, soll ich jetzt erst noch eine Zeichnung machen für jeden Gag? Ja. Und hinterher haben sie dann doch Zugabe gerufen. Nur ich habe gedacht, ja, die Zugabe, das könnt ihr euch demnächst abschminken. Ich komme nie wieder hierher. Also auf Bern habe ich keinen Bock mehr, sage ich ganz öffentlich. Das Gegenteil von Hamburg, hat eine Kackstadt.
Gab es denn insgesamt schon mal so in den letzten Jahren Situationen, wo du, ein Blackout hattest oder so, wo es tatsächlich an dir gelegen hat, dass irgendwas passiert ist, oder bist du einfach mittlerweile so routiniert, dass eigentlich alles völlig egal ist?
Ich will es nicht auf die Routine schieben, aber ich mache mir schon einigermaßen Arbeit, um ein neues Programm vorzubereiten. Das heißt, ich mache immer wenigstens 30 Jobs erstmal in Clubs, wo ich das Programm einspiele, ausprobiere, die schlechten Sachen weglasse, nachbessere, das Timing für die guten Sachen eben auch mir eher spiele. Und wenn es dann auf die großen Bühnen gibt, dann klappt das eigentlich auch. Also eigentlich eine gute Vorbereitung. Und nicht die Abgestumpftheit oder Abgewichstheit des Komikers, der schon seit über 25 Jahren dabei ist. Ich hatte tatsächlich, als es jetzt in die großen Hallen wieder ging, ausgerechnet in Oberhausen in der Köpi Arena, da sitzen da auch 12.000 Leute, und da hatte ich tatsächlich im ersten Set einen Moment, wo ich einen Blackout hatte. Und das zum ersten Mal, glaube ich, in 25 Jahren, dass ich wirklich nicht mehr wusste, wie geht es jetzt weiter. Da aber auch mein Publikum gesessen hat und ich auch dazu gestanden habe, gesagt habe, Leute, ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, was als nächstes kommt. Und dann brüllt aber einer von den Hardcore-Fans schon rein, das und das Stichwort, und dann wusste ich auch wieder weiter. Eigentlich war es ganz lustig. Ich habe mir an dem Abend überlegt, das mit ins Programm aufzunehmen, habe es dann aber später gelassen.
Der Bühnenatze ist ja tatsächlich ein Mann komplett aus dem Leben. Allerdings natürlich immer wieder offen und auch unterschwellig gesellschaftskritisch. Aber wie politisch bist du denn persönlich und warum ist Atze selber so wenig politisch? Also der Bühnenatze.
Also ich bin privat schon politischer Mensch. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich mich gesellschaftlich ziemlich stark engagiere. Gehört einfach zu meinem Leben, habe ich so gelernt auch, weil meine Familie immer so war. Auch die größere Familie, Cousins und Cousinen, sind auch alle ziemlich im gesellschaftlichen Leben engagiert. Auf der Bühne habe ich die Einstellung, eher so die Unterhaltungseinstellung. Das sage ich den Leuten auch abends, dass ich hier jetzt gar nichts Politisches besprechen möchte. Und wenn, dann jubel ich das eher unter. Mein erster Auftrag ist zu unterhalten und dass die Leute aus ihrem Alltag rauskommen und für 2 Stunden einfach nur Spaß haben. Und da stehe ich auch zu. Ich sehe mich eben genau als Unterhaltungskünstler.
Du hast vor einigen Wochen einen sehr bemerkenswerten Auftritt bei Markus Lanz gehabt, den wir gerade schon angesprochen haben. Die Leute, die dich kennen, und so ein bisschen kennen wir uns ja auch, waren davon nicht überrascht, dass du wirklich jemand bist, der sich einen Kopf macht. Wie überrascht warst du selbst denn auf die Reaktionen darauf, dass alle gesagt haben, boah, Wahnsinn?
Fangen wir mal vorne an. Ich war
erst noch mal die Situation vielleicht.
Ich war in der Sendung selbst, war ich von mir total überrascht. Das war ja so ja absolut nicht geplant. Es war gar nicht geplant, dass ich überhaupt was zu dem Thema sage. Nur es saß ja eben ein Auschwitz-Insassin, ein NS-Opfer, die ältere Dame, die mit 87 da noch mal berichtet hat von ihrer Zeit, wie sie als 14-jähriges Mädchen in Auschwitz befreit wurde. Und neben mir saß ihre Tochter, die mit ihrer Mutter wohl schon seit einigen Jahren in verschiedenen Shows sitzt, in verschiedenen Medien stattfindet, aber eben auch vor Schulklassen und so spricht über die NS-Zeit und den Holocaust. Und die Tochter war fast gleich alt wie ich. Und während ich so in der Sendung neben der saß, kamen in mir plötzlich so Gedanken hoch, dass ich dachte, oh mein Gott, wie skurril ist das, dass die Tochter in meinem Alter sitzt, für als Opferkinder, Opfertäterkinder sitzen nebeneinander. Mein Vater war damals bei der Wehrmacht. Der war jetzt kein großer NS-Scherge, aber er war eben bei der Wehrmacht und somit letztendlich auch Täter. Und da sitzen die beiden Kinder, also das Opferkind und das Täterkind, nebeneinander. Und das hat mich so berührt, dass es zu diesem Ausbruch kam. Dann hat Markus Lanz war dann schlau genug, gezielt nachzufragen. Und dann so kam es eben dazu. Und hinterher war ich auch ganz froh. Ich war zwar nach der Sendung völlig leer und habe die halbe Nacht darüber gegrübelt, was da passiert ist. Aber so spätestens am nächsten Tag war ich auch ganz froh, dass es passiert ist. Und dann kam halt sehr viel Zuspruch. Ich habe sehr viele E-Mails bekommen, sehr viele Anrufe bekommen. Habe natürlich in den sozialen Medien auch von rechter Seite ganz gut auf den Sack gekriegt. Aber da ich auch schon lange dabei bin, kann ich sowas ja ganz gut ab. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe.
Unbedingt, unbedingt. Wie siehst du denn die politische Lage in Hamburg gerade? Wie fühlst du dich denn hier so als Neu-Hamburger regiert?
Ich fühle mich hier eigentlich politisch sehr wohl und sehr gut aufgehoben, weil Hamburg ist eine liberale Stadt, ohne dass sie die Werte vergisst, auch die alten Kaufmannswerte und konservative Werte, aber mir kommt das doch schon so ein bisschen vor, so ähnlich wie in Münster oder Freiburg, dass es hier auch eher so ein freies Denken gibt und so ganz anders ist als zum Beispiel, wenn man jetzt das mal als Bundesland nimmt, als Bayern regiert wird. Ne? Und ja, das kommt meinem Naturell auch sehr entgegen, dass die Stadt, ich empfinde die Stadt politisch auch als sehr liberal.
Es kommt immer wieder durch, dass du mit Bayern nicht so viel am Hut hast. Du hast vorhin erklärt, warum Hamburg. Gab es auch eine Idee für eine andere Stadt irgendwie? Oder könntest du einer Stadt wie Berlin auch was abgewinnen, weil du möglicherweise komplett in der Anonymität dort verschwinden kannst? Oder?
Ja, unbedingt. Ich bin, um ehrlich zu sein, so ein Umgebungsopportunist. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich eine Woche in Bitterfeld wäre, würde ich sagen, ach, so schlecht ist es hier auch nicht. Da ist die Fantasie natürlich jetzt sehr gefordert. Aber meistens sind es ja die persönlichen Begegnungen. Ich könnte auch in München leben. Aber lieber in Hamburg.
Sehr schön. Dann kommen wir jetzt mal zu zwei Hamburgern. Es gibt noch eine Rubrik bei uns im Podcast, die heißen die Fragen der anderen Leute. Das sind Leute, die wir gebeten haben, eine Frage an dich zu stellen. Das würde ich jetzt gerade mal über das Telefon abspielen. Hör gut.
Alexandra Adler vom Hamburger Großmarkt. Wir versorgen die Hamburger mit frischem Obst und Gemüse, was ja gerade in diesen Zeiten besonders wichtig ist. Da interessiert es mich natürlich sehr, Herr Schröder, mit welchem Obst und Gemüse Sie denn am liebsten Ihr Immunsystem stärken.
Ja, Alex vom Großmarkt sozusagen. Ne?
Genau.
meine Lieblingsgemüse sind auf jeden Fall Blumenkohl und Rosenkohl. Schmurgeln auch gerade so ein bisschen vor sich hin, hier im Dampfgarer. Ui. Dann, was ich immer zu Hause habe, sind gute Tomaten, sehr gute Tomaten. Also nicht gefärbtes Wasser, sondern wirklich Tomaten. Auch von mir aus spanische Hirtentomaten, letztens noch auf dem Isemarkt gekauft. Solche Sachen habe ich auf jeden Fall immer im Haus. Und Erbsen. Ich könnte mich in Erbsen reinlegen. Also quasi der Prinz auf der Erbse.
Kaufst du denn auch streng Bio oder
ja.
Wie ist dein Verhalten da?
Ja, ich versuche zumindest streng Bio zu kaufen. Nicht nur beim Brot, sondern eben auch beim Gemüse und beim, wenn es mal ein Stück Fleisch gibt, dass es dann auch Vernünftiges ist. Ja, mache ich schon. Ich habe ja gerade vom Isemarkt gesprochen, mein Lieblingsmarkt. Außerdem für jemanden, der in Harvestehude wohnt, fußläufig.
Wie stelle ich mir das denn vor, wenn Atze kocht? Hast du Kochbücher ja wahrscheinlich bis ohne Ende von Steffen Hensler und Tim Melzer oder rührst du dir das selber zusammen?
Nein, ich sammle schon auch Rezepte. Das große Johann Lafer-Buch steht hier auch noch. Also von daher. Aber
Heidemanns befreundet ist, hat wahrscheinlich ausreichend Kochbücher zu Hause, ne?
Ganz genau.
Auch die Küchenschlacht und so weiter.
Ja, und Markus ist auch selber ein hervorragender Koch. Also an seine Kochkünste reiche ich nicht ran. Und wenn der eine Gesellschaft gibt, da kann man nur sagen, er führt einen hervorragenden Salon.
So, pass auf, wir kommen zum nächsten.
Hallo Atze, hier ist Marvin Willoughby von den Hamburg Towers. Und ich wollte dich mal fragen, wie es eigentlich bei dir mit Sport aussieht. Geht da was? Also was machst du so, wenn du Sport machst? Heutzutage musst du ja fragen, was guckst du, wenn du Sport machst? Also würde mich interessieren. Tschüss.
Ja, ich weiß, alle denken, ich mache so viel Sport. Ich mache überhaupt keinen Sport, gar nicht. Ich gehe extrem viel spazieren und immer mal wieder eine Runde um die Alster. Aber ich treibe tatsächlich keinen Sport. Soll ich vielleicht mal machen, ne? Gerade in diesen
Zeiten. Wo kommt denn deine gute Haltung her? Ich finde, du hast wirklich eine gute Haltung. Als wenn du früher Sport gemacht hast oder geritten bist oder ähnliches.
Ich lasse reiten. Nein, ich war doch früher Leistungssportler und war doch mal deutscher Jugendmeister im Turnen. Und das sind alles noch so Überbleibsel aus der Zeit. Alle denken immer, ich würde Sport machen, aber ich mache tatsächlich keinen Sport. Ich gehe nur viel spazieren. Also ich bewege mich schon, das kann man sagen. Fahre auch gerne mal eine Runde Fahrrad, aber das war's dann auch.
Okay, wenn du Spazierengehen als Sport bezeichnest, dann wird es ja wahrscheinlich auch bald olympisch, gehe ich von aus.
Gehen der Herren sozusagen, ne?
Richtig.
Sieht ein bisschen bescheuert aus, aber ist ja schon olympisch. Ja, also ich verspreche nochmal drüber nachzudenken, ob ich nicht wenigstens ein paar Liegestütze mache jetzt jeden Tag.
Mhm. Welchen Sport guckst du denn gerne? Bist du so jemand, der vor der Glotze sitzt und beziehungsweise sich dann auch verabredet? Du hast ja vorhin schon Sky angesprochen. Also ich ahne Fußball.
Ja, Fußball. Und ich tatsächlich immer gerne mal bei Heidemanns und bei anderen Leuten, die tatsächlich auch Sky zu Hause haben. Oder demnächst wieder im Schröders Eck. Ja, Fußball bin ich voll dabei. Ich habe zwar selber nie Fußball gespielt, habe sowieso nie Mannschaftssportarten gemacht. Ich war immer Einzelkämpfer als Turner und später als Leichtathlet. Ja, aber Fußball und Boxen, das sind meine Sportarten.
Für welchen Verein schlägt denn dein Herz?
Ja, schade, dass hier in Hamburg kein Bundesliga-Fußball angeboten wird.
Schön, dass du es nochmal ansprichst. Das ist kurz vergessen in der Corona-Krise.
Ja, da aber alle Freunde, die ich habe, gerne, außer Steffen Hensler, gerne zu St. Pauli gehen, inklusive Tim Melzer. Ja, wenn dann würde ich natürlich zu St. Pauli gehen, aber mein Verein ist der BVB Borussia Dortmund.
Ich glaube, Tim Mälzer zuckt jetzt wieder zusammen, dass er gerne zu St. Pauli geht. Also er ist definitiv ja jemand, der St. Pauli sehr schätzt, aber ich glaube, er neigt dann doch in die andere Richtung und geht zum HSV.
Ist das so?
Unbedingt. Hat sogar eine eigene, also eine Loge im Sinne von, dass er dort kocht für die Leute, die sich eine Loge leisten können.
Ja. Aha, okay, gut. Da habe ich ihn falsch eingeschätzt.
Ja, er sieht ja mal ein bisschen aus wie ein St. Pauli-Fan, denke ich, ne?
Ja, so schmuddelig meinst du, ne?
Ja, richtig. Ja. Genau. Sag mal, kommen wir mal zu deiner Arbeit. Du hast ja echt schon eine Menge gemacht und sehr, sehr viel Erfolg gehabt mit den unterschiedlichsten Bereichen. Was fehlt denn jetzt eigentlich noch? Vielleicht eine Langspielplatte aufnehmen oder habe ich das nur nicht bekommen?
Ich habe da gar keine Ambitionen zurzeit. Also alles gut. Fernsehen habe ich ja eh nicht mehr viel gemacht. Und am meisten Spaß macht die Bühne. Das kann man jetzt auch nicht machen. Aber für dieses Jahr sind die wichtigsten Tourtermine ja gespielt. Nee, ich habe keine großen Ambitionen. Vielleicht noch mal wieder ein Buch. Ich hab ja mit Till zusammen, mit Till Hoheneder schon zwei Romane geschrieben, Atze-Romane. Vielleicht da mal ein drittes Buch. Aber im Moment genieße ich die Pause.
Macht diese Pause auch kreativer oder beschäftigst du dich bewusst gerade mit ganz anderen Sachen?
Also die beiden Podcasts, speziell der Betreutes Fühlen, den ich mit Dr. Leon Winscheid mache, wie ich ihn nennen darf, also der Psychologie-Podcast, der macht besonders viel Spaß, weil ich mich da auch vorbereiten muss. Dann habe ich eben noch mit Till einen Podcast aufgenommen für Zärtliche Cousinen mit Till Hoheneder. Ja, und damit beschäftige ich mich im Moment. Ansonsten, ich bin ja wirklich so eine Leseratte, lese ich sehr viel. Ja, und die eine oder andere Dokumentation schaue ich mir an. Also, aber es ist ja nicht wirklich Beruf, um ehrlich zu sein.
Gib uns doch mal Buchtipps und was bewegt dich denn so beim Fernsehen?
So, jetzt muss ich mal eben nachdenken. Wenn ich Tipps gebe, müssen sie auch Hand und Fuß haben. Als großer Michel Houellebecq-Fan finde ich, gerade in diesen Zeiten sollte man vielleicht nochmal Unterwerfung lesen. Also als Tipp. dann von den neueren Sachen. Da muss ich ja wirklich mal nachdenken. Vielleicht kommen wir immer erst zu den Serientipps. Wahrscheinlich eine Serie, wo ihr alle denkt, ah, ist ja schon kalter Kaffee. Tschernobyl habe ich zuletzt gesehen.
Habe ich immer noch nicht gesehen, leider, aber will ich natürlich, klar.
Fand ich eine Sensation. Jetzt gucke ich gerade Hunters. Das ist
eine
Serie mit Al Pacino.
Ja.
Finde ich auch sehr gelungen. Dann, bei Kinofilmen bin ich leider im Moment ein bisschen hinten dran. Ich habe gerade die letzte Doku über Diego Maradona gesehen. Die kann ich euch sehr, sehr, sehr empfehlen. Ja, bei Büchern muss ich jetzt wahrscheinlich erstmal nochmal in meine Liste schauen.
Als du gerade über die Bücher nachgedacht hast, gehst du dann gedanklich einen großen Bücherschrank ab? Oder wie habe ich mir das vorzustellen? Gibt es irgendwas, was du sammelst?
Nee, ich habe überhaupt keine Sammelleidenschaft. Ich habe mal, weil ich früher extrem viel gelesen habe, hatte ich eine relativ große Bibliothek. Die habe ich komplett verschenkt, alles weg. So ein paar meiner Lieblingsbücher habe ich noch behalten. Aber das sind keine 20. Ansonsten habe ich alles auf dem Kindle. Weil ich eben, aus mehreren Gründen, ich bin viel unterwegs und habe dann dadurch so die wichtigsten Bücher für mich immer dabei. Da müsste ich eigentlich mal hinmarschieren und in meinen Kindle schauen. Und zum Zweiten, jetzt augenzwinkerndes Argument für so ein Handlesegerät, aus Respekt vor dem Autor. Ich möchte den Autor sagen, die Verpackung ist mir egal, mir kommt es nur auf den Inhalt an.
Ui.
Sehr bevor gut. Jetzt jemand sagt, hast du denn keinen Respekt vor Büchern? Die meisten sagen, sie lesen gerne Bücher wegen der Haptik. Und da kann ich nur sagen, scheiße, jetzt ist ja auch noch leer. Da kann ich nur sagen, wenn dir Haptik wichtig ist, dann kauf dir einen Hund. Großartig. Ich hoffe, du siehst das genauso.
Ja, unbedingt. Unbedingt. Gibt es denn irgendwas, du bist jetzt umgezogen, gibt es irgendwas, wovon du dich getrennt hast, wo du gesagt hast, so, ich bin jetzt auch aus dem Alter raus, dass ich dieses oder jenes irgendwie noch nutze, das lasse ich jetzt mal im Ruhrgebiet?
Lass mich mal nachdenken. Die Frage will ja gut beantwortet sein. Da kann ich vielleicht mal erzählen, dass meine Mutter ist auch vor ein paar Jahren gestorben, vor 3 Jahren. Und da habe ich dann mein Elternhaus abreißen lassen und habe da was Neues hingebaut. Und dann haben viele gesagt, ja, du musst unbedingt noch mal durchs Elternhaus gehen, weil mein Jugendzimmer ja auch da war. Und dann mal gucken, was du davon noch gebrauchen kannst. Dann habe ich das auch tatsächlich so gemacht und habe dann so die ganzen alten Scheiben, Pink Floyd, Dark Side of the Moon zum Beispiel oder von Passport, fast alles, die ersten Udo Lindenberg-Scheiben und was man da früher alles so hatte, Golden Earring und Deep Purple, Made in Japan und so. Die Sachen habe ich alle auf einen Haufen gelegt. Dann so die ganzen Devolutionalien, irgendwelche alten Tour-Shirts, die ich noch in meinem Jugendschrank liegen hatte. Das hatte ich alles so auf den Haufen gelegt. Ich habe gedacht, jetzt packst du das gleich alles ins Auto und nimmst das mit. Und dann kam irgendwann der Moment, wo ich gedacht habe, ach, warum sollte man an solchen Sachen überhaupt festhalten? Da habe ich alles, ich habe alles da im Haus gelassen und entweder hat es einer von der Abbruchfirma mitgenommen oder es ist auf dem LKW gelandet. Und da war ich noch ganz gut.
Alles weg.
Das war wirklich wie so eine Katharsis, so eine absolute Erleichterung auch letztendlich. Ich war froh, als der letzte LKW wegfuhr und den letzten Mist auch noch mitgenommen hat.
Wir wollen es dir nicht wünschen, aber wenn jetzt deine Wohnung brennen würde, welche 2, 3 Dinge würdest du denn sofort mitnehmen? Oder kannst du dich wirklich von allem trennen?
Ja. Wichtig wäre, ich habe mir jetzt eine typisch Hamburger Wetterjacke gekauft. Ist geprüft bis minus 20 Grad und 5 Stunden wasserdicht. Und dann habe ich so diese typischen Stiefel zugelegt, die ja jeder hat, diese Blundstones. Also ich sehe schon sehr hamburgerisch jetzt aus. Aber die beiden Sachen würde ich mitnehmen. Ansonsten ist mir, nee, ich hänge an nichts.
Ich kann. Sehr viele Leute vorhin aufgezählt. Wie wichtig sind dir denn Freundschaften und wie pflegst du die? Weil du bist ja sehr viel unterwegs. Ne?
Ja, ich nutze FaceTime und Skype schon lange. Aber wenn es geht, besuche ich die Leute natürlich auch von Angesicht zu Angesicht. Ja, meine Freunde sind mir wichtig. Das andere ist mir nicht so wichtig. Aber was würde ich mitnehmen? So, die Stiefel würde ich mitnehmen, die Jacke würde ich mitnehmen, mein Kindle würde ich mitnehmen, obwohl der ja nicht so wichtig wäre, weil das kostet, glaube ich, 100 Euro. Ist ja schnell wieder eingerichtet. Ja, und für mich das Buch der Bücher. Ich habe eine ganz alte Ausgabe von Das Herz der Finsternis. Josef Conrad. Und letztendlich ist mir auch egal. Nee. Ich überlege gerade schon, nee, würde ich alles nicht mitnehmen.
Nee. Okay, du lässt alles da. Ja. Sag mal mit deinen Freunden, bist du so jemand, der auch an Geburtstage denkt und so weiter?
Ja. Ich bin niemandem sauer, der meinen mal vergisst, weil das kommt bei mir ja dann auch schon mal vor. Aber da bin ich eine treue Seele. Ich bin... Ja, behaupte ich jetzt einfach mal, wer mich als Freund hat, hat einen treuen Begleiter.
Das ist doch schön in der heutigen Zeit, solche Bekenntnisse zu bekommen.
Ja, ich mache viel dafür, wirklich. Also meine Freunde wissen, aber das gilt umgekehrt auch. Ich habe wirklich ganz, ganz tolle Freunde. Wenn ich auf irgendwas stolz bin, dann auf meinen Freundeskreis. Und die sind auch fast alle so, dass ich die aus Feuerland nachts anrufen könnte, wenn ich in Schwierigkeiten wäre und ruckzuck wäre jemand da.
Nun reist du beruflich ja schon sehr viel. Wie ist das denn, wenn du dann tatsächlich frei hast? Reist du dann auch noch oder sagst du, nee, Füße hoch, alles egal?
Ich bin in der Vergangenheit sehr viel gereist, auch war eigentlich schon so in den wichtigsten Ecken der Welt schon unterwegs. Und dann habe ich vor einiger Zeit eine Weltreise gemacht. Und danach habe ich gedacht, naja, das, vielleicht müssen es gar nicht so viele Ziele sein. Und ja, ich weiß auch nicht, je mehr oder je älter ich werde, desto mehr denke ich drüber nach, dass es doch eigentlich schöner sein muss als zu Hause, wenn man irgendwo hinfährt. Und wo kann man das schon sagen? Nein, ich entdecke, jetzt wo ich mehr frei habe als früher, entdecke ich so den Alltag für mich. Also ich kann wirklich hier in Hamburg ganz normal rausgehen und genauso viel Spaß haben, als wenn ich in den Straßen, so sensationsmäßig in den Straßen von Bogota, Sydney oder auf Hawaii unterwegs bin. Auf Hawaii, da habe ich sowieso keine, also ich war einmal auf Maui und einmal auf Oahu, auf einer Hauptinsel. Da hat mir übrigens, man spricht ja immer von der friedlichen polynesischen Kultur, da hat mir übrigens einer der Eingeborenen im Vorbeigehen einfach mal so in die Fresse gehauen.
Hattest du das falsche T-Shirt an, oder?
Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir fanden Touristen einfach scheiße. Das war Waikiki Beach und da ist ja quasi der Ballermann von Hawaii. Und ich konnte ihn sogar ein bisschen verstehen.
Gibt es denn für dich so einen Sehnsuchtsort? Also mich treibt es ja immer wieder nach New York, weil ich da so quasi die ganze Welt in einer Stadt habe sozusagen. Gibt es das für dich auch?
Pass auf, das klingt jetzt sehr, wie sag mal, kompatibel und als wollte ich hier dich zuschleimen oder die Hamburger zuschleimen. Hamburg ist für mich ein Sehnsuchtsort, wirklich ohne Scheiß. Was für dich New York ist, ist für mich Hamburg. Ich bin auch, meine Schwester hat lange in New York gewohnt, von daher hatte ich genug Gelegenheiten da zu sein und war 1978 zum ersten Mal da.
Okay.
Ich bin aber mit New York nicht warm geworden. Ich bin wirklich, wirklich gerne in Hamburg. Ich bin als Jugendlicher mal schon nach Hamburg gefahren und bin hier so gerne unterwegs.
Hast du jetzt also deinen Traum erfüllt sozusagen?
Letztendlich ja. Ja, das ist klar, das ist immer da, wo deine Freunde sind. Aber ich habe ja nun mal eben auch viele Freunde in Hamburg und deswegen fühle ich mich so wohl hier.
Welche Stadtteile haben dich denn so geprägt bei deinen Besuchen? Also du wohnst ja offensichtlich in Havestehude. Gibt es noch so Stadtteile, mit denen du so eine starke Verbindung hast?
Ja, mit Altona habe ich so eine starke Verbindung. Da eben viele Erfahrungen gemacht. Dann beruflich, klar, wenn man oft im Schmidt-Theater war und so, war man viel auf St. Pauli unterwegs. Aber ich würde schon eher sagen, Altona, ja.
Da muss ich natürlich nochmal nachfragen. Ich wohne ja auch in Altona und schätze diesen Stadtteil sehr. Ja. Was ist denn für dich?
Du kennst ja bestimmt den Griechen Sotiris, ne?
Unbedingt. Ja, eines der schärfsten Tzatzikis in ganz Hamburg. So, und Knoblauchbratkartoffeln.
Genau. Eigentlich ist damit schon alles beantwortet, oder?
Ja, eigentlich ja. Unbedingt. Wer das jetzt nicht googeln kann, weil wir vielleicht nuscheln oder wie auch immer, es ist in der Bahner Straße neben der Fabrik. Ich glaube aber, er hat es zu, ne? Weil das Gebäude soll doch jetzt bald abgerissen werden. Ne?
Genau, er ist einer, die am längsten durchgehalten haben und auch der Bereich wird ja jetzt gentrifiziert. Und er hat nie klein beigegeben. Er hat so lange durchgehalten, wie es geht. Auch das muss honoriert werden, oder?
Unbedingt. Gastronomie ist sowieso sehr wichtig. Also ist auch schön, die Vielfalt, finde ich, von Altona. Die gastronomische Vielfalt finde ich ganz schön. Aber ich habe tatsächlich auch keine Lieblingskneipe gefunden, so richtig bisher. Aber
gut. Ich jetzt komischerweise, ich hoffe, das ist jetzt kein Sakrileg, dass ich Winterhude, den Kiez, weil Winterhude seinen eigenen Kiez auch hat. Das finde ich auch sehr interessant. Jetzt leider alles geschlossen, ist ja klar. Aber das ist auch immer mal so ein Ausflug wert für einen Abend.
Ist das so? Wo treibst du dich dann dahin? Da gibt es ein Steakhouse, glaube ich, ne? Das ganz gut ist.
Ja, sie haben so eine richtige Meile auch. Du kannst so oft so von einem Laden in den anderen viele alternative Denn auch das gefällt mir gut. Gutes, ja.
Wenn wir jetzt schon über Essen und Trinken reden, du als Ruhrpottler kannst es mit Sicherheit beurteilen. Wo gibt's denn nun die beste Currywurst?
Ey, wenn ich das wüsste, du, da bin ich wirklich, da wäre ich jetzt für jeden Typ da dankbar. Also für jeden, der das jetzt hört, bitte schreibt mir mal, entweder bei Instagram oder Facebook.
Also in unserem Podcast hat der Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher die Currywurst an der Renzelstraße bei Currygrindel empfohlen.
Allgemein, stimmt, da war ich schon, super. Das war die beste Bisher in Hamburg, hat er recht.
Und allgemein ist auch sehr beliebt Schorsch am Pferdemarkt. Da geht man auch gerne hin vor oder nach einem Besuch des FC St. Pauli.
Ja, okay, merke ich mir. Schorsch am Pferdemarkt, sobald wieder was geht, werde ich da hinfahren.
Und bist du eher so pro oder gegen Lapskaus? Das ist ja nun ein bisschen das Nationalgericht. Ich habe mich ja auch dem erst so annähern müssen, muss ich sagen.
Ich fand es eigentlich auch immer sehr abstoßend, aber ich weiß, die neueren Köche und auch die neueren Hamburger Köche, und auch vielleicht die man nicht von der Mattscheibe kennt, die interpretieren das eigentlich ganz interessant. Also ist so ähnlich wie bei Beton. Es kommt darauf an, was man daraus macht.
Unbedingt.
Ach, so schön. Ja, warum nicht? So ein und dann ist ja noch Fleisch drin. Warum denn nicht? Das kann man doch gut interpretieren, ja.
Also manchmal will man wissen, was drin ist, und manchmal will man es lieber nicht wissen, was drin ist. Das zeigt, glaube ich, ganz krass aus. Ne?
So, heute sind wir wieder bei Erikas Eck.
Ja, unbedingt. Was ist denn deine Empfehlung für Erikas Eck, für die Leute, die jetzt völlig orientierungslos in Wellingsbüttel sitzen und denken, was ist das? Bist du, also tatsächlich Schnitzel oder?
Ja, Schnitzel mit Bratkartoffeln. Ja.
Herrlich.
Ja, oder? Der Klassiker. Ja.
Unbedingt.
Ja, am liebsten als Zigeuner, als Balkanschnitzel.
Ja, jetzt ist fast gesagt, aber ich glaube, es steht tatsächlich sogar als Paprikaschnitzel auf der Karte. Auch die haben irgendwann umgedacht, sehr, sehr spät haben sie Schnitzel umbenannt, aber irgendwann haben sie es umbenannt, glaube ich.
Stimmt. Ja, ist doch wunderbar, wenn du morgens um 4 irgendwo noch ein Paprikaschnitzel essen kannst mit Bratkartoffeln.
Du hast in deinem Podcast Zärtliche Cousinen immer mal wieder auch von ausschweifenden Backstage-Erfahrungen erzählt und so weiter. Wie wild ist Atze denn heute noch? Ich meine, Hamburg ist ja die Stadt der Sünde und des Rock'n'Roll. Hat das auch was damit zu tun, dass du Hamburg so magst, und lebst du das heute noch?
Nach dem letzten Mal würde ich sagen, ja. Also früher hat man vielleicht, dann ist man mehr durch die Kneipen anschließend getingelt. Bei meinem letzten Auftritt im Februar in der Barclaycard haben wir anschließend in der Marsbar Aftershow-Party gemacht. Und das ging dann auch bis morgens um 9. Ich musste dann am nächsten Abend in Kiel in der Ostseehalle spielen. Das war hart, das kann ich dir sagen. Da stand ich auch mit kaltem Schweiß auf der Stirn im Scheinwerferlicht.
Typische Hamburger fahren ja, ich weiß nicht, ob du schon mitbekommen hast, fahren ja am Wochenende sehr häufig an die Nord- oder an die Ostsee, sprich entweder nach Sylt oder eben so die Orte Travemünde, Timmendorf, Scharbeutz. Hast du dir das auch schon zu eigen gemacht? Und was bist du eher für ein Typ? Eher die etwas ruhigere Ostsee oder die raue Nordsee?
Ich brauche es hart. Ich brauche es hart und rau.
Als wir reden über Nordsee, ne?
Ja. Immer Nordsee, ja. Ganz klar.
Und dann eher St. Peter-Ording oder eher Sylt?
Sowohl als auch. Zum Kiten dann eher St. Peter-Ording. Aber ist ja schon.
Kiten ist tatsächlich.
Ja. Aber ist ja ein Stückchen. Und was geil ist, ist halt mit dem Regionalexpress nach Sylt. Ne? Da kannst du quasi von Altona aus schon, fährt er ja durch, kannst du schon mal ein bisschen vorglühen. Ne?
Unbedingt. Wow. Wie sieht denn dann so ein Sylt-Wochenende aus? Ist es dann, also ich gehe ja dann immer als allererstes erstmal zu Gosch und esse dort Scampi mit Knoblauchsoße. Und dann gehe ich unbedingt auch irgendwann entweder zum Frühstück oder Abendessen in die Sansibar. Zwischendurch ganz viel spazieren gehen. Wie sieht denn das Atze-Wochenende da aus?
Jetzt, pass auf, ich habe gar keine Erfahrung mit Sylt. Es war geplant, jetzt über Ostern auf Sylt zu sein.
Ja.
Das geht jetzt leider nicht mehr. Aber ich bin mal ganz, ich war ganz optimistisch. Ich habe den Vermieter angerufen, habe gesagt, pass auf, ich komme erst am 30. April. Sagt er, du bist ja Optimist. Ich sage, ja, trag mal fest ein. Er sagt, okay, dann bin ich jetzt auch Optimist.
Du hast Ostern schon angesprochen. Bist du ein gläubiger Mensch?
Ja, nicht so auf die instituelle Art, aber schon, ja, bin gläubiger Christ.
Glaube hat ja auch sehr viel mit Ritualen zu tun. Also was immer, also es ist sehr ähnlich, was man an Weihnachten macht und sehr ähnlich, was man an Ostern macht. Wie ist das denn bei dir mit Ritualen und Aberglaube?
Ich bin kein besonders abergläubischer Mensch und kein ritualisierter Mensch. Mir geht es eher so um die christlichen Werte, wie Liebe deinen Nächsten und Friede sei mit euch. Ja.
Das ist eigentlich schon ein schönes Schlusswort. Wir kommen quasi jetzt auch zu den letzten beiden Fragen. Wo siehst du Hamburg denn in 5 Jahren?
Oh, jetzt muss ich mal nachdenken, weil ich doch ja einige Schritte ganz gut vollzogen weiß. Ich habe ja lange auch in Münster gewohnt. Und Münster ist eine Stadt, wo die Grünen auch einen sehr hohen Anteil haben, ich glaube 15-16%, aber ein CDU-Bürgermeister, den Markus Lewe, der ein absolut engagierter Typ ist und so einer von diesen handfesten Bürgermeistern, die wirklich für ihre Stadt auch leben. Und das so von der Tendenz spüre ich das hier in Hamburg auch. Ich hatte ja eben auch schon Freiburg genannt. Und ich glaube, solche Städte werden eigentlich immer und immer besser. Ja, und das, glaube ich, gilt für Hamburg auch. Was ich mir vorstellen kann, ich hoffe, ich mache mir jetzt genug Freunde damit, dass die Innenstadt autofrei ist. Da hätte ich doch ziemlich großen Bock drauf und fände das eine elegante Lösung für Hamburg. Ich weiß gar nicht, was die Autos hier in der Innenstadt sollen. Das lässt sich doch alles wunderbar mit den Öffentlichen machen oder eben mit dem Fahrrad. Ich bin ein ganz großer Freund des Fahrrades.
Du hast ja den Münsteraner Bürgermeister schon angesprochen, den du persönlich kanntest. Wen würdest du denn lieber als erstes kennenlernen? Die zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank oder den Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher?
Da gilt für mich immer Ladies first. Und ja, der Münsteraner Bürgermeister hat seinen Dienstwagen abgeschafft, macht alles mit dem Fahrrad, auch bei Regen. Mit entsprechender Kleidung und Ladies First mit Atze auf dem Fahrrad mal durch Hamburg.
Sehr gut. Ich hoffe, sie wird die Einladung annehmen. Lieber Atze, herzlich.
Dann natürlich direkt mit Tschentscher, aber auf dem Fahrrad. Ja,
ja, du bist heute sehr, sehr zart unterwegs. Das ist schön. Immer. Versuchst es allen recht zu machen.
Ich bin privat ein ganz lieber Kerl.
Ja, auch ich finde offiziell auch. Also. Ja. Herzlichen Dank. Schöne Stunde.
Ja, sehr gerne.
Klar. Und bis bald. Tschüss.
Hat Spaß gemacht. Bis sehr bald.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, Szene Hamburg und 917 XFM.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Und die nächste Ausgabe gibt es natürlich auch wieder hier bei 917 XFM, Hamburgs Musiksender.